Haben Sie auch schon öfter einmal ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn Sie Zähne im Rahmen der endodontischen Therapie offen gelassen haben? In diesem Podcast klären wir alle Hintergründe auf, warum das Offenlassen von Zähnen unter Umständen gar nicht so einen großen Schaden darstellt, sondern einen therapeutischen Nutzen bringen kann. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft. Und heute ist wieder Dienstag, später Nachmittag. Und wir sitzen wieder hier, Frau Kersting, und wollen uns über Endodontie unterhalten im Rahmen unserer Serie Weiterbildungsgespräche Endo. Hallo, Frau Kersting.
Hallo, Herr Dr. Lang.
Was haben wir uns denn heute für ein Thema vorgenommen?
Unser heutiges Thema ist das Thema Zähne offen lassen.
Zähne offen lassen. Ein sehr brisantes Thema, würde ich sagen. Was ist denn Ihr Eindruck? Wie wird denn im Curriculum drüber gesprochen? War das mal Thema?
Ich muss sagen, das war noch nie Thema bisher. Und ein Dogma bei mir im Kopf ist, die Zähne so schnell wie möglich zu verschließen, beziehungsweise sie erst gar nicht offen zu lassen. Man erlebt das manchmal in Notdienstfällen und auch im Studium, als ich im Notdienst assistiert habe, wenn irre viel Pus kam und das auch gar nicht enden wollte, dann wurde CRKM mit Watte in den Zahn appliziert und der wurde offen gelassen, aber
furchtbar, ne?
Dann hat es nach Zahnarzt gerochen und dann war der Patient auch raus aus dem Zimmer.
Nee, es hat nach CRKM gerochen.
Ja, was so innerlich immer gleichgesetzt wird mit Zahnarzt, ja. Jedenfalls wenn ich das rieche. Hm. Und das sind die Dinge, wo ich mich an Zähne offen lassen erinnere. Und ich muss sagen, bisher in meinem Behandlungsalltag und auch in den Notdiensten, die ich gemacht habe, ich bin jetzt 10 Jahre berufstätig. Wenn überhaupt, kann ich das an einer Hand abzählen, wo ich das vielleicht gemacht habe.
Wo Sie Zähne offen gelassen haben.
Ja. Aber ja. Wahrscheinlich eher aus dem Gedanken heraus, dass ich keine Lust hatte, nachts gegebenenfalls nochmal auszurücken. Weil ich im Notdienst jetzt keine vollständige WK mache und so weiter und so fort.
Ja. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist ein Dogma und alles, was man jetzt in der Medizin mit einem Dogma belegt, würde ich sagen, das verlangt nach einer ziemlich ordentlichen Prüfung. Das ist immer schwierig, wenn man nach Dogmen handelt. Handelt man vielleicht oft korrekt oder manchmal dann auch ganz falsch. Aber man könnte sich natürlich dem Ganzen nähern und sagen, kann man einen Zahn überhaupt verschließen? Das wäre dann die philosophische Betrachtung. Also kann man einen Zahn überhaupt verschließen? Und wenn ja, wie speicheldicht, bakteriendicht? Ja, da hört man das ja so. Und teilweise ist ja in die Gebührenordnungen mit übernommen worden, der speicheldichte Verschluss. Fragt man sich ja, was damit gemeint ist bei einem Zahn. Das wäre ja aber eine philosophische Betrachtung. Ja. Oder es wäre noch nicht mal eine philosophische Betrachtung. Nein, wäre es nicht. Das wäre ja, das kann man ja prüfen, ob etwas dicht ist oder nicht. Und wir haben auch schon über Goethe gesprochen, viel in diesem Podcast. Und wissen Sie, wie die Biografie von Goethe heißt, die er selber über sich geschrieben hat?
Nee.
Dichtung und Wahrheit. Und bei Dichtung und Wahrheit muss ich viel an speicheldichten Verschluss denken. Wobei dann die Dichtung mehr die Dichtung ist von einem Klempner, die dem Verschluss angedichtet wird. Aber es ist so gut wie gar nichts dicht in der Zahnmedizin. Und das, was wir halt versuchen, ist doch über mehrere Barrieren den Gradienten möglichst zu verkleinern, der Undichtigkeit. Aber jetzt gehen wir mal ruhig ein bisschen noch zurück zu dem eigentlichen Thema. Also im Notdienst klar. Also wenn Sie jetzt eine Parodontitis apicalis acuta purulenta eröffnen und Ihnen quält der Eiter nur so entgegen, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, sich zu überlegen, den Zahn offen zu lassen oder jetzt lange zu spülen und ihn dann zu verschließen und dann zu riskieren, dass der Patient dann trotzdem wieder kommen muss. Und dann kann man es wieder eröffnen und wieder drainieren oder eben offen lassen. Also zu dem Zeitpunkt, wenn diese Diagnose steht, ist ja schon klar, dass die Infektion weit vorgedrungen ist. Und ich würde jetzt sagen, dass das Offenlassen eines Zahnes in diesem Zustand viel besser ist, einschließlich des Patientenkomforts, als eine Inzision zu machen und einen Streifen einzulegen. Weil dort durchtrennen wir ja wirklich Gewebe, die komplett steril sind und schaffen einen Drainageweg, also wir schaffen eine künstliche Fistel durch die Inzision. Und da ist jetzt für ein kurzzeitiges Offenlassen da ist nichts gegen einzuwenden, gegen das Offenlassen. Und wie Sie wissen, bin ich ja ein totaler Fanatiker von Kofferdamm und von den wirklich sauberen Prozeduren in der Endodontie. Und ich stelle mal eine Behauptung auf, also wenn das Offenlassen in diesen stark infizierten Wurzelkanälen, die zu apikalen Abszessen geführt haben, wenn das die Prognose des Zahnes verschlechtert, dann dürfte auch eine Revision niemals funktionieren. Ja? Lassen Sie das mal sacken. Das heißt, wir maßen uns an, dass wir stark infizierte Wurzelkanäle so behandeln können mit unseren Aufbereitungs- und Desinfektionsprozeduren, dass es zu einem Abklingen und zu einer Ausheilung apikal kommt. Und dass das so ist, wissen wir. Und dann ist ja der Infekt, der intrakanaläre Infekt, beherrschbar. Und wenn jetzt im Wurzelkanal mehr Bakterien sind als in der Mundhöhle, dann ist das Gleichgewicht eher in die Richtung Offenlassen gegeben, würde ich sagen. Und es gibt, müssen Sie mal vor Ihrem geistigen Auge zurückkramen, wenn Sie Fälle, so richtig desolate Fälle mal gesehen haben. Ich habe einige davon, kann ich Ihnen mal zeigen, wo man sieht, es ist eine Wurzelkaries passiert, langsam, schleichend, nicht entdeckt worden. Dann kam eine große apikale Radioluzenz im Röntgenbild. Dann brach oben der Schmelz ein und dann hat sich das wieder verkleinert apikal, weil der Zahn dann offen geblieben ist. Das heißt, auch da sieht man, dass durch das Offenlassen oder durch das offen gehaltene Kanalsystem es sogar zu einer Verkleinerung der apikalen Aufhellung kommt. Das beobachtet man regelmäßig. Ja. Umgekehrt weiß man aus Untersuchungen, wenn man jetzt eine Trepanation macht in einem gesunden Zahn und man extipiert den Inhalt, man lässt es offen zur Mundhöhle, dass dadurch überhaupt erst eine apikale Aufhellung im Röntgenbild entsteht. Also auch das weiß man. Aber man kann eine große verkleinern durch Offenlassen. Und alleine das zeigt Ihnen ja, dass das Offenlassen in der entsprechenden Fallauswahl für einen definierten Zeitraum ja eine therapeutische Berechtigung darstellt. Ja. Man soll immer prüfen, ob man nicht andere für den Patienten komfortablere und auch einfach von der Vorbereitung auf die Wurzelfüllung hygienischere Maßnahmen, ob man denen nicht den Vorzug gibt. Aber ich habe Ihnen ja heute in Vorbereitung auf unser Thema den Fall erzählt, wo ich einen Patienten ein Jahr lang einen Zahn offen gehalten habe, bewusst mit einem Ventil eingebaut, um eine apikale Zyste zu drainieren und so zu verkleinern, dass sie jetzt gefahrlos entfernt werden kann. Und dann haben wir irgendwo, wenn man so will, den Wurzelkanal missbraucht, dafür eine Zystostomie zu machen, ja, also indem man der Zyste den Druck nimmt und sie dauerhaft trainiert, dann bildet sie ja keinen Druck durch das Sekret aus, sondern dann bildet sich die Zyste von selber zurück. Dauert halt ein bisschen, aber Sie haben ja die zwei DVTs gesehen, die wir dann zur Kontrolle gemacht haben. Und die Zyste ist jetzt vom Volumen, würde ich sagen, um 80, also Volumen 80% und im Durchmesser um 2/3 kleiner geworden in dem einen Jahr. Und vorher hieß es im Rahmen der OP, dass zwei Zähne entfernt werden müssen, nämlich ein 5er und ein 6er. Und jetzt bin ich mir sehr sicher, dass beide Zähne erhalten werden können und dass die Zyste damit therapiert ist. Also das kann dann auch, also als Drainage zeitlich begrenzt, ein richtig guter therapeutischer Ansatz sein und auch ein minimalinvasiver. Ist natürlich ein Sonderfall. Aber genau diese Sonderfälle zeigen halt, dass diese Dogmen einem überhaupt nicht weiterhelfen in der klinischen Entscheidungsfindung, sondern dass man sich überlegt, naja, wie kann ich jetzt mit einem möglichst geringen Trauma möglichst viel Gewebe erhalten, und dann ist das durchaus eine Therapie. Kommt nicht besonders oft vor, aber ist dann umso spannender und umso erwähnenswerter. Genau.
Mögen Sie das nochmal erklären mit dem Röhrchen und dem Zahn? Und dass
der wie wir die Zystostomie gemacht haben. Ja, wir haben eine Edelstahlröhre eingeklebt, sodass sie sich nicht im Rahmen der Nahrungsaufnahme dort nicht belegt werden kann, nicht verstopft. Und damit haben wir einen Zugangskanal geschaffen, der dann dauerhaft offen bleibt. Man kann das war jetzt bei dem Patienten nicht notwendig, aber man kann das auch so machen, dass der Patient durch diese Kanüle eine Führung hat für eine dünnere Kanüle, die er dort reinsetzt, um selber eine Sogwirkung zu bekommen. Da das bei dem Patienten aber eine richtig gute Taschenzyste gewesen ist, und klar haben wir da im Vorfeld versucht, das durch eine Orthograd-Therapie direkt zu machen, aber das war nicht möglich. Diese Zyste war so aktiv gewesen, dass auch unter bestem Willen keine MTA-Füllung platziert werden konnte. Das wäre nicht gut gewesen. Und der Patient hätte sofort Beschwerden bekommen. So kam er ja eigentlich zu uns, dass er dort eine richtig infizierte Zyste gehabt hat. Und eigentlich war er schon in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie gewesen. Und die haben ihm gesagt, beide Zähne raus, Beckenkamm auf, Knochen rein. Später Implantate und Unterkiefer 5er, Unterkiefer 6er. Und so kam er zu uns für eine zweite Meinung. Und schon mit einem Beschwerdebild ist dann besser geworden durch die initiale Trepanation. Aber immer dann, wenn wir den Zahn verschlossen haben, kam es zum Stau und zum Beschwerdebild. Und dann habe ich im dritten Termin habe ich dann beschlossen, dass wir das einer Dauerdrainage unterziehen. Und das war komfortabel. Wir haben das alle 3 Monate kontrolliert. Und jetzt sind wir so weit, dass die Zyste so klein ist, dass wir das von Orthograd obturieren werden können. Wieder nach einer zusätzlichen Desinfektionssitzung. Und dann aber zeitnah, weil wir wissen, einfach aus dem Sekret, man kann, finde ich, das Sekret der Zyste gut von Exudat unterscheiden. Das ist ein bisschen zähflüssiger, hat einen leicht gelbliche Anfärbung und ist einfach zäher zu Aspirin in der Spritze als ein Exsudat. Und dann weiß man eigentlich auch schon die histologische Diagnose, wenn man das gesehen hat. Maße ich mir jetzt mal an. Und vor allem, wenn es dann im Verlauf sich auch wie eine Zystostomie verhält und wirklich schön rational sich verkleinert, dann ist das so. Aber wir werden das vom Chirurgen auch nochmal histologisch untersuchen lassen, wenn er das ausschilt. Dann haben wir vielleicht noch einen schönen Fall, den wir im nächsten Jahrbuch Endodontie veröffentlichen können. Das wäre ja da ganz gut. Aber so vom Grundsatz her ist es natürlich so, je sauberer man arbeitet, je früher man mit Kofferdamm tätig ist, je mehr man vitalerhaltend tätig ist und je mehr man Vitalextipationen macht als Revisionen, umso mehr spielen diese aseptischen Kautelen der Behandlung eine große Rolle und haben einen hohen Stellenwert und wirken sich prognostisch mit Sicherheit aus. Aber das Krankheitsbild, was wir behandeln, ist ja so mannigfaltig, dass man therapeutisch durchaus auch damit spielen kann. Und das Paradoxe daran ist ja, dass bei den Szenen, wo ich mich bewusst entscheide, sie offen zu lassen, ich trotzdem unter Kofferdamm behandle. weil man das ja so gewohnt ist, ne? Das ist ja so, aber das kommt vielleicht irgendwo aus der Schmuddelecke der Zahnmedizin, aber ist durchaus eine ernstzunehmende Therapierichtung, die man einschlagen muss. Ja.
Gibt es denn sonst noch Fälle, außer den zwei beschriebenen, wo wir in die Verlegenheit kommen, die Zähne offen zu lassen?
Ja, klar. Also das ist dann das, wenn es zu einer Eiterbildung kommt. Also das meinten Sie mit den zwei Fällen.
Genau.
Also einmal über die Zyste und einmal über die Bußentleerung. Das sind eigentlich die zwei Fälle. Die anderen Verlegenheitsentscheidungen, sagen wir mal so, Sie wissen das ja vielleicht aus meinen Fortbildungen für Generalisten, wenn wir uns dann diese anatomischen Besonderheiten im DVT angucken, wo dann der untere Prämolar, es wurden zwei Wurzelkanäle dargestellt, Patient hat weiter Beschwerden, Patient wird überwiesen, es ist noch ein dritter Kanal da. Oder ein unterer Molar, es wurden schon vier Kanäle behandelt, Patient ist überwiesen worden, es war noch ein Radix entomolaris, solche Sachen. Und dann kann es natürlich schon zu Zuständen kommen und so nutzen das ja auch die Niedergelassenen, die jetzt mit etwas einfacheren Methoden an die Endodontie rangehen müssen, dass man sagt, auch bei einer Vitalextirpation muss ich manchmal den Zahn offen lassen, weil der Patient weiter Beschwerden hat. Und wir sehen ja dann, dass das immer eigentlich eine Pulpitis ist in einem vorher nicht dargestellten instrumentierten Abschnitt. Das kann bei einem einwurzeligen Zahn einfach ein ausgeprägt ovaler Wurzelkanal sein und dann wurde dort mit einem runden Instrument einfach nur ein Schacht präpariert und wie so ein Seitenstrang steht da noch die Pulpa. So einen Fall haben Sie ja letzte Woche behandelt. Und dem Patienten geht sicherlich richtig gut. Sonst hätte der seinen Termin heute nicht verlegt für die WF. Weil dem ging es ja richtig dreckig letzte Woche. Ne? Und dann haben Sie es ja sehr schön das sogar fotografiert, wie eine vitale Pulpa in einem palatinalen Kanal eines oberen Molaren ihm entsetzliche Schmerzen bereitet hat. Und den Patienten geht es ganz offensichtlich besser, wenn der Zahn offen gehalten wird, weil sich nichts anstauen kann, weil der Druck abgelassen wird. Und das ist aber dann eine Verlegenheitsentscheidung, sage ich jetzt mal. Jetzt stutzen Sie so.
Ja, den Punkt habe ich nicht ganz verstanden. Mhm. Warum tut ein nicht vollständig entfernter Pulperstumpf nicht mehr weh, wenn ich den Zahn auflasse, aber weh, wenn ich den Zahn zumache? Das verstehe ich nicht.
Weil das ist einfach ein Druckphänomen. Also deshalb tut ja auch die Pulpitis weh. Die Pulpitis hört ja dann auf.
Ich habe ja in der gesamten Kavität im Grunde genommen unter einer undichten Deckfüllung aus Kavit potenziell ja Raum, wo sich Druck entladen kann.
Ja, bei einer klassischen Pulpitis ist es eher das Druckphänomen. Man kann sagen, Schmerzen empfindet man nur dann, wenn Zellen dabei sind abzusterben oder drohen abzusterben. Das sind die zwei Zustände, unter denen starke Schmerzen auftreten. Denken Sie mal drüber nach. Entweder es droht ein massiver Zellschaden, dann haben Sie Höllenschmerzen, oder er findet gerade eben statt, dann haben Sie Höllenschmerzen. Wenn Sie sich überlegen, was richtig krass wehtut, dann sind das diese zwei Dinge. Und jetzt haben Sie bei einer akuten Pulpitis haben Sie ja mehr den Innendruck, der dazu führt, dass es zu einer Minderdurchblutung kommt. Und diese Minderdurchblutung führt dazu, dass es zu einem akuten Zellschaden kommt. Und wenn Sie jetzt typischerweise den Fall, den Sie letzte Woche behandelt haben, ich war jetzt klinisch nicht mit dabei, es kann den Zustand geben, dass es schon so ist, dass das dann schwillt und nicht abschwellen kann. Es kann auch der Zustand sein, dass es halt so malträtiert worden ist zu dem Zeitpunkt, dass es jetzt in dem Moment, wo es weh tut, noch der Wundschmerz ist von den Rändern dieses beschädigten Gewebes, wo noch gerade eben ein Zellschaden stattfindet und abgeleitet werden kann. Aber wenn das Offenlassen zu einem Reduzieren des Schmerzbildes führt in solchen Fällen, das tut es ja, dann ist es der Druck gewesen, der sich aufbaut. Und das haben sie ja auch zum Beispiel bei den Nekrosen, wo die Pulpenkammer in so einer Kollikationsnekrose ist und die Zähne dann Wärme- und Kälteempfindlich sein können, dieser Übergangszustand. Da haben sie das ja auch. Dann trepanieren sie den Zahn, sie lassen den Druck ab und sie gucken sich den Zustand der Pulpenkammer an und die ist leer. Mhm. Und dann gucken sie ein bisschen tiefer und dann sehen sie dort eine ganz leichte dunkelrote Blutung, dass da doch noch ein bisschen was an Nervenfasern ist. Und dann ist es immer so eine Mischung aus dem Zellschaden, der gerade eben noch stattfindet. Und das mag durch Druck getriggert sein oder durch die bakteriellen Noxen. Aber die bakteriellen Noxen sind das dann eher weniger, weil dann würde das durch das Offenlassen sich nicht so schnell passivieren vom Schmerzbild. Weil es ja dann anfängt, bakteriell mehr zu besiedeln. Ja. Genau. Das sind diese Verlegenheitsentscheidungen, wo er dann im Rahmen der Vitalextirpation auch mal offen gelassen wird. Und das würden die Kolleginnen und Kollegen ja nicht so breit machen, wenn sie damit nicht ihre Erfolge hätten. Und das ist jetzt genau das, wo die Endodontologen zu Recht kritisieren. Weil bei einer Vitalextirpation hat man ja wirklich die Chance, dass man dort steril arbeiten kann und die Wurzelfüllung abschließt und es keinen Infekt gibt. Und wenn man den Zahn offen lässt, dann ist das eben nicht mehr gegeben. Das ist das, was dann wirklich schade ist und wo man dem dann etwas hinterher weint. Aber nochmal, so groß hinterher weinen müssen wir dem nicht, weil wir ja wissen, dass im Revisionsfall, wo wir von einem durchinfizierten Wurzelkanalsystem sprechen müssen, ja, das ist ja eben das, was dann vorherrscht, die endodontische Therapie funktioniert und die Erfolgsraten ja dann zwar reduziert sind, aber wenn Sie sich die Meta-Analysen angucken, dann ist das so um 5-10% reduziert nur. Das ist ja jetzt nicht so total dramatisch. Also zwischen der absoluten Primärbehandlung und zwischen der Revisionstherapie. Und jetzt würde ich mal sagen, dass das, wenn der Zahn offen gelassen wurde, dass es eher sogar darunter liegt, unter den 5%, wie sich das dann prognostisch auswirkt. Es muss ja dann irgendwo darunter liegen. Ja, sonst hätte die Revision nicht so eine hohe Erfolgsrate.
Das heißt, nur wenn wir eine wirklich starke bakterielle Infektion haben am Apex, dann brauchen wir uns im Grunde genommen keinen Vorwurf machen, dann können wir ruhigen Gewissens den Zahn offen lassen, weil der Infektionsgrad im Zahn, am Apex, im Grunde genommen die Bakteriendichte oder den Infektionsgrad der Mundhöhle sozusagen überschritten hat.
Ja, wenn wir es therapeutisch brauchen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Also nicht einfach aus einer Nachlässigkeit des Therapeuten, so nach dem Motto, ist ja eh infiziert, dann muss ich meine Med jetzt nicht verschließen, noch extra mit dem teuren Kavit, sondern dann lasse ich das offen, das nicht. Wobei, Sie müssen bedenken, dass es in der Regel ist ja das apikale Granulationsgewebe nicht bakteriell infiziert. Das ist ja ganz selten der Fall. Da, wo wir Pusbildung haben, gibt es eben eine Zone. Ne, das sieht man dann schön an den histologischen Bildern, wo eben die Bakterien als Front es schaffen, in das periapikale Gebiet vorzudringen, aber nur minimal, weil ja sofort der Abszess kommt. Und dann wird der Körper sich sehr freuen, wenn sie das über den Weg des bakteriellen Gradienten, sage ich jetzt mal, trainieren und nicht über eine Inzision. Ja. Weil der Körper ja versucht, mit der Armee, sage ich mal, von Granulozyten, die ja dann eitrig einschmelzen im Rahmen der akuten Entzündung, das Ganze räumlich zu begrenzen. Wenn sich jetzt eine Fistel schon gebildet hat, dann schafft er sich einen Bypass. Deshalb, weil man halt einfach mit der Trepanation zu spät dran war. Aber wenn der Körper es entscheiden würde, würde er nicht die Fistel bilden, sondern eher sagen, hier, das muss über den Wurzelkanal sich trainieren. Mhm. Ja, also dass es periapikal in der Regel nicht bakteriell infiziert ist, ist so. Und das ist auch so, wenn der Zahn offen gelassen wird. Das ist histologisch, ist halt ein Granulom, ist ja ein immunologisch hochaktives Gewebe. Und da schaffen Bakterien kaum Landnahme. Also bis auf ganz wenige Außenfälle. Das ist in der Regel nicht so. Und deshalb funktioniert es ja dann mitunter auch so schnell mit der Heilung. Weil wir kommen mit der Desinfektion ja nicht, es ist ja nicht das Ziel, das ganze periapikale Gewebe daraus zu spülen. Es gab mal so therapeutische Ansätze. Es gab mal ein Gerät, das hieß Apexum. Haben Sie vielleicht mal von gehört? Da hat man dann den Kanal etwas weiter aufbereitet und dann hat man wie so ein Quirl eingesetzt über den Wurzelkanal. Das war ein ganz dünner Nickel-Titandraht, der am Ende so umgeknickt war. Und da hat man ihn höchsttourig rotieren lassen, sodass das Granulationsgewebe zerhäckselt wurde. Da hat man mit Kochsalzlösung das ausgespült, diese Flöckchen von dem Granulom. Das war eben ja eine therapeutische Annahme, dass man dadurch was Gutes schafft, indem man und eine Wurzelspitzenresektion vermeidet, wenn man das ganze Gewebe so herausholt. Und ja, das ist dann aber relativ schnell vom Markt verschwunden. Es gab eine Studie dazu im International Endodontic Journal, die jetzt auch gar keine so schlechten Ergebnisse geliefert hat, was die Heilungszeiten anbelangt, aber jetzt auch nicht so überragend war. Und der Eingriff war auch gar nicht so ungefährlich, ne? Weil man halt mit diesem hochtourigen Instrument außerhalb der Wurzel dort ordentlich rumgefuhrwerkt ist. Ja. Und es setzte dann voraus, dass man das alles gut manipulieren kann am Apex. Das ist ja auch nicht immer gegeben.
Ja.
Weswegen es so schnell vom Markt genommen wurde, weiß ich nicht. Es war wirklich innerhalb von einem Jahr oder sowas war das dann verschwunden. Ob es da irgendwelche gefährlichen Nebenwirkungen gab. Müssen wir mal den Entwickler, das ist in Israel, von der Uni Tel Aviv, ist das dort der Konz-Professor gewesen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber der fällt mir vielleicht gleich. Ja, Zvi Metzger. Passt ja dann auch zum Namen. Zvi Metzger. Mit dem habe ich ja sogar Artikel geschrieben. Der hat dann danach die SAF mitentwickelt. Die Self-Adjusting File. Die übrigens jetzt wieder auf den Markt kommt. Die Self-Adjusting File. Es wird auf der nächsten DGET-Tagung einen Workshop geben von mir zu der neuen SAF. So wahnsinnig viel verraten darf ich aber noch nicht darüber. Die halten das gerne sehr bedeckt, weil es gibt sehr viele Änderungen daran und das System ist jetzt insgesamt ausgereifter geworden. Fein, dann würde ich sagen, machen wir hier. An dem Stelle sind dann jetzt alle Bedenken beim Offenlassen von Zähnen aus Ihrem Kopf verschwunden?
Ja, das oder? Gebiet hat sich eingegrenzt.
Das Gebiet hat sich eingegrenzt, ja. Also, ja. Vielleicht kann man das mit einem schönen Spruch abschließen. Wenn man weiß, was man tut, kann man tun, was man will. Ja. Das heißt, das ist quasi die, wenn man eine gute Begründung dafür hat, den Zahn offen zu lassen, dann soll man das auch tun. Und die Endodontologen, wir beide, haben einen etwas komplexeren Grund, das zu machen. Die normalen Generalisten haben einen etwas banaleren Grund, das zu machen. Und beide sind aus dem Betrachtungswinkel des Einzelnen total nachvollziehbare Gründe.
Ja, im Mittelpunkt steht ja an der Stelle der Patient.
Da steht der Patient. Und ich sage mal so, also man darf das nicht verteufeln, weil jeder Arzt entscheidet ja wirklich aus den Möglichkeiten, die er jetzt in der Situation sieht, dem Patienten zu helfen. Und das wäre ja viel schlimmer, wenn der Arzt sagt, also ich kriege den Schmerz jetzt hier nicht weg, ich ziehe ihn den Zahn raus. Wenn er dann sagt, nee, ich lasse den offen. Dann ist auf einmal das Offenlassen überhaupt kein Vergehen mehr, oder?
Da ist gar nicht so viel verloren.
Da ist doch gar nichts verloren. Und wenn er dann auch noch sagt, ich überweise Sie an die Praxis Sirius Endo, weil da ist bestimmt irgendwas im Busch. Und wir haben dann die Möglichkeit, das mit all den Methoden und Fertigkeiten anzupacken und der Patient dann nach ein, zwei Sitzungen beschwerdefrei ist, dann ist ja allen geholfen.
Ja.
Fein, dann sage ich mal bis zum nächsten Dienstag, Frau Kersting, und wir machen jetzt Feierabend.
Einen schönen Feierabend, bis zum nächsten Dienstag.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlungen überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.